Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem letzten Bibelstudientag in diesem Jahr in Herznach. Heute Morgen haben wir das Thema: Wie kann ich meinen Glauben überzeugend weitergeben? Es ist ganz klar, der Herr Jesus Christus hat seinen Nachfolgern einen Missionsauftrag weitergegeben. Wir finden einen solchen Auftrag am Ende aller vier Evangelien. Und einen fünften finden wir noch gerade unmittelbar vor der Himmelfahrt gegeben, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun könnte jemand sagen: Ja, aber das ist eine gute Sache für Evangelisten, solche, die die Gabe des Evangelisten haben, aber ich habe diese Gabe nicht. Und da hilft uns weiter 2. Timotheus 4, Vers 5. Da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Hier wird nicht erklärt und nirgends wird erklärt, ob Timotheus wirklich die Gabe eines Evangelisten hatte. Aber er sollte das Werk eines Evangelisten tun. Und so stellt sich auch nicht die Frage, ob wir die Gabe des Evangelisten haben, die ja ausdrücklich erwähnt wird in Epheser 4 und die nur Gewissen gegeben ist. Sie beinhaltet eine ganz ausgesprochene Begabung, um das Evangelium weitergeben zu können. Aber wir sind alle eben mit 2. Timotheus 4, Vers 5 angesprochen: Tue das Werk eines Evangelisten. Das, was ein Evangelist tut, das sollen auch die tun, die keine Evangelisten sind. Der Apostel Petrus gibt uns weiter den Auftrag, dass wir über unseren Glauben Rechenschaft ablegen sollen, wenn wir diesbezüglich gefragt werden. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist nicht ganz das Gleiche wie der Missionsauftrag. Der Missionsauftrag, das Evangelium zu verkündigen, aller Schöpfung, alle Nationen zu Jüngern zu machen, das ist eine offensive Sache. Da muss man nicht warten, bis die Leute fragen. Aber das Rechenschaft ablegen, das Petrus hier anspricht, meint, wenn jemand uns die Frage stellt: Warum glaubt ihr das? Warum habt ihr da noch Hoffnung? Warum tut ihr das so und warum tut ihr jenes nicht? Da sollen wir jederzeit bereit sein zur Verantwortung. Dass wir erklären können, warum Christen so handeln oder so nicht handeln, warum sie dieses glauben und warum sie jenes nicht glauben. Also dieses Verantwortung ablegen, Rechenschaft ablegen, bedeutet, die Dinge des Glaubens so zu erklären, dass andere, die nicht daran glauben, das verstehen und gedanklich wenigstens nachvollziehen können. In der Apostelgeschichte haben wir wunderbare Beispiele von Evangelisten, wie sie das Evangelium bezeugt haben. Und zwar können wir unterscheiden an diesen Predigtbeispielen in der Apostelgeschichte zwischen A. Predigten vor Juden und B. Predigten vor Heiden. Und es fällt auf, dass das ein Unterschied ist, dass wir da wirklich klare Unterschiede erkennen können. Predigten vor Juden sind zum Beispiel Apostelgeschichte 2, die Predigt am Pfingsten, dann Apostelgeschichte 3, wieder Petrus, der vor der Volksmenge im Tempel predigt, dann Apostelgeschichte 7, Stephanus predigt vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle, auch auf dem Tempelplatz. Dann Apostelgeschichte 13, Paulus predigt in einer Synagoge und Apostelgeschichte 22, Paulus legt Zeugnis ab vor der Volksmenge im Tempel. Das sind Predigten vor Juden und da wird Bibelkenntnis vorausgesetzt. Also die Evangelisation setzt an dem, was die Leute über die Bibel schon wissen. Und sie wussten viel. Aber wir haben dann Beispiele, Apostelgeschichte 14. Paulus spricht dort vor Heiden, vor Barbaren. Und Apostelgeschichte 17, Paulus spricht nicht vor Barbaren, aber vor Heiden. Nämlich vor gebildeten Leuten in Athen. Und in beiden Predigten, kann man sagen, wird keine Bibelkenntnis vorausgesetzt. Nun, was können wir davon auf uns anwenden? Nun, in Epheser 4, 11 bis 12 wird gesagt, dass der Herr Jesus der Gemeinde verschiedene Gaben gegeben hat. Zuerst die grundlegenden Gaben, Apostel, Propheten und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun wird aber dort gesagt, dass die Evangelisten, wie auch die übrigen Gaben, gegeben seien für das Werk des Dienstes zur Vollendung der Heiligen. Und da stellt sich die Frage, ja, aber Evangelisten sind doch nicht zur Vollendung der Heiligen. Die haben doch nicht einen Dienst an den Gläubigen, sondern an den Ungläubigen, um ihnen das Evangelium zu predigen und zu zeigen, wie sie errettet werden können. Ja, natürlich ist das ihre Aufgabe, aber nicht nur. Epheser 4 macht klar, dass Evangelisten auch eine Gabe haben an dem ganzen Leib Christi, indem sie eben die übrigen Gläubigen, die keine Evangelisten sind, aber das Werk eines Evangelisten tun sollen, unterweisen, wie sie das Evangelium verständlich und wirkungsvoll verkündigen sollen. Und so ist der Evangelistendienst eben für das Werk des Dienstes, das heißt für den Dienst aller Gläubigen und zur Vollendung der Heiligen. Wir sollen also von den Evangelisten lernen und so können wir gerade aus der Apostelgeschichte, aus diesen Predigten, sehr viel für uns alle ableiten und lernen. Nun, das war damals vor 2000 Jahren. Aber wir sind im Europa des 21. Jahrhunderts. Nun, da können wir sagen, der größere Teil heute im neuen Europa hat keinen biblischen Hintergrund. Die meisten Leute wissen fast nichts. Das heißt, wir können darum wieder sehr viel lernen, besonders aus den Predigten des Paulus vor Barbaren und vor gebildeten Heiden. Aber es gibt auch etliche Leute, die noch manches von der Bibel wissen. Und da können wir lernen, wie hat Paulus mit Juden gesprochen, die eben Bibelkenntnis hatten. Wir wollen nun zusammen das Beispiel anschauen, Paulus in Athen. Aufgeschrieben in Apostelgeschichte 17, Verse 16 bis 34. Wir befinden uns da auf der zweiten Missionsreise um circa 50 nach Christus. Paulus gelangt nach Athen. Er muss dort warten, bis seine Mitarbeiter nachkommen. Was tut ein Evangelist in einer Großstadt, wenn er warten muss? Nun, Paulus machte einen Stadtrundgang. Und das zeigt uns, Paulus interessierte sich für das Leben und die Kultur der Stadt Athen. Das ist schon mal eine wichtige Belehrung. Das Interesse an dem, wie die Leute leben und denken. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um ihnen das Evangelium wirkungsvoll weitergeben zu können. Allerdings lesen wir, dass Paulus nicht blauäugig die Kultur ansah und all diese gewaltigen Kunstwerke der alten Griechen bewunderte. Nein, es heißt, dass Paulus innerlich aufgewühlt und zornig wurde, als er die Stadt voll Götzenbilder sah. Natürlich war ihm klar, dass das Kunst in höchster Vollendung war, was die Griechen hinbrachten mit Darstellung von menschlichen Statuen. Aber für Paulus war klar, dahinter verbergen sich dämonische Mächte. Mächte der Finsternis, in denen diese Menschen gebunden sind. Also er hat nicht einfach abstrahiert, das ist Kunst und man muss ja das andere dahinter gar nicht beachten. Aber er hat sich nichtsdestotrotz dafür interessiert. Er hat Gespräche geführt, so ganz spontan auf dem Marktplatz, auf der Agora. Da gab es auch epikureische und stoische Philosophen, mit denen er konfrontiert wurde. Die Epikuräer waren Philosophen, die glaubten, dass die Welt durch Zufall entstanden sei. Darwin lässt grüßen. Also entweder waren die so modern oder wir heute, wenn wir daran glauben würden, wären so veraltet. Wie man das will. Ihre Philosophie beginnt so. Die Atome fielen am Anfang von oben nach unten. Interessant, die hatten eine Atomlehre, schon damals. Aber leider gibt es keine Epikuräer mehr, sonst würde ich gerne einen fragen, warum die Philosophie beginnt mit dem Herabfallen der Atome. Leider kann man jetzt niemanden mehr fragen, warum die runterfielen, ja? Wenn es ja nirgends nichts gab, was anzog unten, aber lassen wir das. Dann ist es so, die Epikuräer, die glaubten schon, es gäbe Götter. Aber die Götter haben mit der Erschaffung der Welt nichts zu tun. Die sind ganz für sich, die interessieren sich auch nicht für die Menschen, sondern die leben epikuräisch. Was heißt das? Die Epikuräer überlegten sich, wie kann der Mensch wirklich glücklich sein? Und so sagten sie sich, der Mensch kann glücklich sein, wenn er das Leben genießt. Aber sie waren gescheiter als viele Menschen heute. Sie waren sich im Klaren, wenn man eben überbordend genießt, dann kann das gar kein Genuss sein. Wenn man moralische Schranken durchbricht, kann man gar nicht genießen. Also sie sagten, genießen mit Maß, mit moralischen Schranken, dann hat man einen wirklichen Genuss. Aber sie waren totale Egoisten, denn sie dachten nur an ihr Glück. Sie sagten auch, man solle sich nicht mit den Menschen beschäftigen, die Probleme haben, weil man dann selber Probleme bekommt. Und das stimmt, das weiß man aus der Seelsorge sehr gut. Aber sie stellten sich auch ihre Götter ebenso vor, epikuräisch. Die interessierten sich nicht für die Menschen, denn hätten sie das getan, so würden sie nach ihrer Meinung eben Probleme bekommen haben. Dann gab es die Stoiker. Die Stoiker glaubten, dass so etwas Göttliches, eine göttliche Kraft alles durchfließt. Das waren Pantheisten. Also ganz ähnlich wie im Hinduismus. Die Stoiker sagten sich, wie kann man mit dem Problem des Leidens umgehen? Und sie sagten sich ganz einfach so, man muss dem Leiden mit Gleichmut begegnen. Sich nicht in den Gefühlen dem Leiden hingeben. Und darum spricht man von der stoischen Miene. Das meint jemand, der keine Gefühle zeigt, auch wenn er schwer leidet. Nun, das waren Feinde des Evangeliums. Und sie griffen Paulus an und nannten ihn eine Saatkrähe. Griechisch Spermologos. Wir wissen heute, dieses Wort Saatkrähe war ein typisches Schimpfwort damals für Athen. Und genau dieses Wort erwähnt Lukas in seinem Bericht von Athen. Dann gab es aber andere, die sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Nun, jeder Evangelist, das müssen wir hier lernen, jeder, der die frohe Botschaft weitergibt, muss sich damit abfinden, dass er als unkompetent, als unfähig, als töricht abgetan wird. Aber das andere, das war schon ein bisschen gefährlicher. Ihr scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Es war nämlich so, einige Jahrhunderte früher lebte Sokrates, ein Philosoph in Athen. Die Eltern seiner Schüler waren mit ihm unzufrieden und so klagten sie ihn an beim Areopag, also beim Gerichtshof, und sagten, Sokrates hat fremde Götter nach Athen gebracht. Das wurde untersucht und er wurde zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Also darum sage ich, das war natürlich ein bisschen gefährlicher, diese Vermutung. Aber wie kamen die auf die Idee, dass er fremde Götter bringt? Der Paulus, der nur von einem wahren Gott redete. Nun, Lukas erklärt uns im Nachsatz, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Jesus, der Name war für sie völlig fremd. Sie dachten, das ist irgendein Gott. Und dann sprach er von der Auferstehung. Anastasis, das ist zwar an sich schon griechisch, Anna, wieder, Stasis, stehen. Aber der Begriff Auferstehung aus den Toten war für die Griechen damals etwas ganz Abwegiges und Fremdes. Natürlich glaubten die meisten Griechen, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Aber mit dem Sterben, besonders so sah das der Philosoph Plato, wird der Geist des Menschen und die Seele frei von dem Gefängnis des Körpers. Der Körper wurde verachtet. Und dann geht eben die Seele ins Jenseits und lebt da weiter. Aber eine Auferstehung des früheren Körpers, undenkbar. Und so war das für sie etwas ganz Fremdes. Und sie dachten, Anastasis ist wahrscheinlich irgendeine Göttin. So wie sie auch die Nike, die Göttin des Sieges gibt und so weiter. Das zeigt uns wieder, wie schwer es ist, in einer Welt, wo man die Bibel nicht kennt, oder eben wie heute fast nicht kennt, das Evangelium verständlich rüberzubringen. Man muss mit Missverständnissen rechnen. Nun, wie gesagt, der Areopag musste sich mit Sokrates, er lebte 469 bis 399 vor Christus, auseinandersetzen und er wurde zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Obwohl wir rückblickend sagen können, dass die Anklage zu Unrecht geschehen war. Aber jetzt, einige Jahrhunderte später, kommt Paulus nach Athen, der gleiche Vorwurf. Er bringt fremde Götter nach Athen. Ich muss noch sagen, aus der Antike haben wir einen Bericht, der sagt, es war in Athen einfacher, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Das will ja schon was heißen. Also diese Stadt war voll von Götterbildern, wie das die Apostelgeschichte auch betont, nicht wahr? Und nun heißt es für Paulus, wie kann er aus dieser Anklage herauskommen? Denn die Apostelgeschichte berichtet, gleich nach dieser Anklage, die Vermutung, wurde er vor den Areopag geführt. Also vor das gleiche Gericht wie damals Sokrates. Und nun lesen wir aber in der Apostelgeschichte, offensichtlich waren die nicht mehr so sehr besorgt, dass es auf religiösem Gebiet recht und exakt zu und her gehe nach ihren Ansichten, sondern sie waren einfach allgemein sehr neugierig. Denn Lukas schreibt, die meisten der Athener, die brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen, und wenn sie das nicht konnten, wenigstens etwas Neues zu hören. Und darum sagte der Areopag, wir hören etwas ganz Neues, was du da uns erzählst, wir möchten gerne wissen, was das ist. Also das war eine Konsultativ-Untersuchung. Da wurde einfach mal geklärt, es ging noch nicht um Verurteilung. Was verkündet dieser Judenchrist hier in Athen? Und dann beginnt Paulus seine Rede. Er wusste natürlich, es gab ein Gesetz, das sagte, wer vor dem Areopag spricht, muss logisch reden. Sobald man unlogisch redete, wurde man abgebrochen. Nun muss er sich Paulus Mühe geben, dass er jetzt mal logisch spricht. Das ist ja eigentlich das Schöne bei den Ungläubigen. Die wollen immer etwas Logisches. Und das Traurige ist, manche Christen denken, ja, aber der Glaube ist natürlich nicht unbedingt genau das, was logisch ist, ja? Nun, wieso wollen die Ungläubigen etwas Logisches? Das ist eigentlich gar nicht logisch. Denn wenn sie glauben, wie heute das Standardmodell des Urknalls sagt, die Natur sei von selbst aus dem Nichts entstanden, die Materie und Energie sei aus dem Nichts entstanden vor 13,7 Milliarden Jahren, dann habe es einen Urknall gegeben und aus dem größten Chaos sei dann die Ordnung des Kosmos entstanden. Nun, wenn alles mit Nichts und mit Chaos begonnen hat, wieso sollte eigentlich alles immer logisch begründet werden? Dieses Denken hat gar keine Basis für die Logik. Woher kommt eigentlich die Logik, wenn ja alles aus dem Chaos und aus dem Nichts einfach so entstanden ist? Aber wir Christen haben eine Begründung für Logik. Das Johannesevangelium beginnt: Im Anfang war das Wort, griechisch der Logos. Und von dem Wort Logos kommt ja unser Wort Logik. Denn Logos, Wort, meint nicht ein einzelnes Wort, sondern Wörter in strukturierter, zusammenhängender Reihenfolge. Und wir wissen, die ganze Grammatik, die ganze Sprache ist eben von Logik beherrscht. Darum sprechen wir von Sprachlogik. Nun, Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort, der Logos. Und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Und weiter wird gesagt, alles wurde durch ihn ins Dasein. Ist durch ihn ins Dasein gekommen. Und ohne ihn ist auch nicht eines ins Dasein gekommen, das ins Dasein gekommen ist. Das heißt, die Bibel lehrt, dass alles durch den Logos, den Herrn Jesus, der in dem die ganze Logik begründet ist, in dem alle Weisheit Gottes verborgen ist, durch ihn ist alles entstanden. Und darum haben wir eine berechtigte Grundlage, die Natur zu erforschen und die Gesetze der Natur. Und wir erwarten immer, wenn wir eine neue Beobachtung machen in der Natur, dass wir da Logik und Planmäßigkeit erkennen. Ja, also wenn die Ungläubigen sagen, also bitte logisch, ja, das ist ja genau das, was für uns eigentlich selbstverständlich sein müsste. Denn alles ist durch den Logos begründet im Evangelium. Aber warum wollt ihr Logik? Ihr müsst eigentlich gar nicht auf Logik aus sein. Und das haben auch manche moderne Denker schon vor Jahren entdeckt. Es gab ja die Zeit, wo das absurde Theater sehr Mode geworden war. Und ich musste noch auf dem Gymnasium, ein paar Jahrzehnten, musste ich zum Beispiel Ionesco lesen. Das war ein rumänischer Schriftsteller, der eben absurdes Theater geschrieben hat, zum Beispiel Les Chaises. Am Schluss dieses Theaterstücks ist dann die ganze Bühne voller Stühle. Und darin geht es ständig um Unlogik. Und da wird miteinander unlogisch gesprochen. Ja, aber da drückt er eigentlich aus. Wenn wir glauben an Zufall und Evolution und kein Gott, dann müsste eigentlich alles unlogisch und chaotisch sein. Gut, also Paulus musste logisch sprechen. Er begann mit der Feststellung, dass die Athener sehr religiös seien. Er benutzt einen griechischen Ausdruck, Dämonen verehrend, aber das war bei den Griechen ein neutrales Wort. Das hieß religiös sein. Denn Dämonen waren ja Halbgötter, die für die Griechen etwas Positives waren an sich. Also er sagt, ihr seid sehr religiös. Nun, der Ausdruck war ein Gummibegriff, denn man weiß nicht, ob jetzt das ein Lob ist oder ein Tadel. Das Wort ist so ziemlich wertneutral. Das musste auch so sein, denn es gab ein Gesetz, man darf den Areopag nicht loben, damit man ihn eben nicht bestechen konnte. Nun, das war für Paulus sowieso selbstverständlich. Er wollte sich nicht einschmeicheln. Das erklärt er auch in 1. Thessalonicher 2, sehr eindrücklich, wie er das Evangelium den Thessalonichen gebracht hat. Eben nicht irgendwie so mit Überredung, so dass man die Leute Ja, wie mit der Versicherung zum Beispiel. Da kommt der Versicherungsexperte und nicht alle sind so, es gibt auch gute. Schwatzt irgendetwas auf, das man nicht braucht. Und der Apostel Paulus sagt eben, wie er umgegangen ist und nicht versucht hat, die Leute einfach so irgendwie zu fangen, sodass sie am Schluss eigentlich in etwas drin waren, was sie eigentlich gar nicht wollten. Nein. Aber wir sehen, der Apostel Paulus wollte also nicht irgendwie schmeicheln, aber er wollte auch nicht die Türe zuschlagen lassen. Nicht wahr? In Römer 1, Vers 18, wo er beginnt, das Evangelium den Gläubigen zu erklären. Da beginnt er mit der Verdorbenheit des Menschen und sagt, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Und so weiter. Nun, so beginnt der Apostel Paulus nicht in Athen. Dann würden die sagen, du, was will dieser Jude? Will er uns da irgendwie eins auswischen? Das müssen wir jetzt nicht unbedingt hören. Nein, er beginnt, ihr seid sehr religiös. Ich bin in eurer Stadt herumgegangen und habe da einen Altar gesehen mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Diesen Gott verkündige ich euch. Nicht wahr? Paulus kannte die Geschichte von dieser Inschrift, die er da entdeckt hatte. Das war eine archäologische Entdeckung in Athen. Mit der Inschrift Agnosto Theo, dem unbekannten Gott. Der Hintergrund ist der, es gab im 6. Jahrhundert vor Christus Pest in Athen. Also lange vor Sokrates. Allen Göttern wurde geopfert, aber ohne Ergebnis. Das war eine große Arbeit, nicht wahr? Falls es damals schon so viele Götter gegeben hätte. Es nützte nichts. Der Areopag sandte darauf eine Gesandtschaft auf die Insel Kreta zu Epimenides, zu diesem weisen Mann. Er solle sie beraten. Epimenides kam nach Athen und erklärte dem Areopag, es war ihm klar, sie haben allen Göttern geopfert. Aber nicht dem Richtigen. Offensichtlich nicht. Hat er nichts genützt. Und da sagt er, ihr müsst einem unbekannten Gott opfern. Und da haben die Altäre errichtet mit der Inschrift Agnosto Theo. Haben da Lämmer geopfert. In der Folge hörte die Pest auf. Und nun kommt Paulus Jahrhunderte später, findet mindestens noch einen dieser Altäre. Ja, die waren schon ein halbes Jahrtausend alt. Und aufgrund dieser archäologischen Entdeckung erklärt er, diesen Gott, den ihr ohne zu kennen verehrt, verkünde ich euch. Das war keine Beleidigung. Sie haben ja selber darauf geschrieben, dass sie ihn nicht kennen. Aber damit war Paulus auch eben aus der Schlinge des Gerichts heraus. Er bringe fremde Götter nach Athen. Nein, er verkündet ja diesen unbekannten Gott, der in Athen verehrt wurde. Also, kein Problem mehr. Wir lesen jetzt Apostelgeschichte 17, 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung sehr religiös seid. Also, sehr den Dämonen ergeben. Aber das ist dieser neutrale Ausdruck und darum habe ich übersetzt mit sehr religiös. Weil, das drückt genau das aus, was wir im Deutschen damit meinen. Was ist sehr religiös? Das kann ganz negativ sein, aber das könnte für jemanden auch positiv sein. Das ist ein sehr, sehr religiöser Mensch. Ja. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, ich habe das also genau angeschaut, betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Das war also eine wunderbare archäologische Entdeckung. Den ihr nun ohne ihn zu kennen verehret, diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen. Jetzt spricht er von einem Schöpfergott. Obwohl ja die Epikuräer, die glaubten nicht an einen Schöpfer. Es Könnte jemand sagen, ja, ist das so wichtig, dass er jetzt da über den Schöpfer Gott spricht? Das gibt doch Konfrontation mit den Epikuräern. Er könnte doch einfach sprechen, Jesus ist gekommen und Gott lädt uns ein und. Wieso spricht er über Schöpfung? Nun, lassen wir ihn zu Ende reden. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Jetzt spricht Paulus über Gott, der in der Geschichte gewirkt hat. Nochmals über den Schöpfer. Er sagt, er hat alle Menschen auf der Erde aus einem Blut gemacht. Das heißt, die ganze Menschheit ist eigentlich eine Familie. Ja, das war natürlich für die Historiker sehr interessant. Denn sie regten sich eigentlich über diese Kleinbürgerlichkeit damals. Man dachte so in Stammesverbänden und verschiedenen Städten. Aber für sie war wichtig, jeder Mensch ist ein Kosmopolit, ein Weltbürger. Also es ist so ähnlich, wie die sagen, ah, ihr wollt da Schweizer sein oder noch schlimmer, ihr wollt Aargauer sein und Basler und so. Nein, wir sind alle Europäer. Aber das ist nur der erste Schritt, bis man dann zur Erkenntnis käme, wir sind eigentlich eine Familie, die ganze Menschheit. Nun sagt der Apostel Paulus, ja, das ist so, dass die ganze Menschheit eigentlich eine Familie ist. Wir gehen alle auf die gleichen Ureltern zurück. Und sag das mal, irgendjemandem auf der Straße, wir haben alle die gleichen Eltern, Adam und Eva. Und da beginnen sie zu lachen. Ja, aber die Sache ist, das muss ja so sein. Weil alle Menschen auf der Erde können ja heiraten, eingehen und haben Kinder. Also wir sind absolut, es gibt absolut nur eine Art von Menschen. Ich war die Evolutionisten im 19. Jahrhundert, die dachten, die Tasmanier, das sind Vormenschen. Und die Leute auf Feuerland, das sind auch Vorstufen des wirklichen Menschen. Und das war natürlich eine große Entdeckung, dass man dann merkte, überall kann man Mischehen eingehen und das funktioniert. Wir sind wirklich nur eine Art und man kann nicht mal von Rassen sprechen. Heute mit dem Studium des Erbgutes kann man sagen, die Unterschiede im Erbgut zwischen einem durchschnittlichen Europäer und einem Afrikaner, Schwarzafrikaner, die Unterschiede im Erbgut sind kleiner als die größten Abstände unter Europäern und Europäern. Das heißt also, innerhalb von dem, was man eine Rasse nennt, aber das ist ein falscher Ausdruck, ist der Abstand größer als zwischen dem, was man Rassen nennt. Ja, wir sind wirklich eine Einheit. Und das betont hier der Apostel Paulus, und das hat sicher den Epikuräern, den Stoikern meine ich, gefallen. Er hat die Geschichte geführt. Er hat die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Also Paulus geht hier ein auf die Völkerwanderungen nach dem Turmbau von Babel, wie die verschiedenen Stämme ausgewandert sind, die Japhetiten zu einem großen Teil nach Europa und Hamiten nach Afrika und so weiter, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Das ist doch auch schön. Paulus spricht einfach über die Menschheit und dass Gott sich ihnen bezeugt, dass er auch geführt hat, wie sie ihre Territorien gefunden haben und die Grenzen, wie die festgelegt wurden. Das hat alles Gott geleitet. Das war nicht eine Zufallssache. Und Gott hat das so getan, damit die Menschen Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Nicht wahr? Paulus hätte auch sagen können, ihr Athener, ihr seid alle blind. Geistlich blind. Aber dann wären sie verletzt gewesen, nicht wahr? Und er sagt, nicht ihr Athener, sondern er sagt, die Menschen. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Aber das heißt, man ist blind. Nicht wahr? Tastend fühlen und finden, das macht ein Blinder. Aber er sagt nicht mal ihr, sondern er sagt einfach die Menschen. Aber er sagt die volle Wahrheit, damit sind sie auch gemeint. Und damit ist auch ausgesagt, dass die Athener geistlich blind sind. Aber es ist einfach gewinnend gesagt. Ohne die Wahrheit zu unterdrücken. Und dann weiter. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da haben sie aber gestaunt. Dieser Satz, in ihm leben und weben und sind wir, stammt von Epimenides. Er zitiert, wir wissen genau aus welchem Werk. Er zitiert aus einem alten Schriftsteller, der ebenso wichtig war für die ganze Sache mit den Altären in Athen. Übrigens, Paulus zitiert diesen Mann nochmals. In Titus 1 gibt der Titus Anweisungen, um Älteste einzusetzen. Es braucht eine gute Führung in den Gemeinden, weil die Kreter allgemein so vom Volkscharakter her schwierig waren. Und Paulus beruft sich auf Epimenides. Und zwar sagt er, einer aus ihnen selbst, ihr Prophet hat gesagt, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um welche Ursache willen, überführe sie scharf und so weiter. Das war ein Zitat. Wir wissen genau, aus welchem Werk von Epimenides. Nun, die hatten ihm doch gesagt, Spermologos, Saatkrähe, die mal hier etwas pickt und dort etwas pickt, aber eben von Zusammenhängen nichts versteht. Die haben schon noch gestaunt. Im richtigen Moment bringt er das richtige Zitat aus unserer Literatur. Da ist doch ein Jude aus, irgendwo da, aus Asien. Und dann das weitere Zitat, denn wir sind auch sein Geschlecht. Das hat man gefunden bei Aratus, 270 vor Christus, ein stoischer Philosoph. Da haben die Stoiker aber schön zugehört. Wow, jetzt zitiert er sogar noch unsere Leute. Gut, er zitiert und damit zeigt er, er kennt ihr Denken, er kennt ihre Argumentation, er weiß, was sie noch für wahr halten und was nicht. Und von da aus kann er weitergehen. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, merken wir die Logik, das ist ein Logikanknüpfung. Also eure Dichter haben gesagt, wir sind sein Geschlecht. Und jetzt sagt er, da wir nun, das ist ein Logiksatz, der begründet, da wir nun Gottes Geschlecht sind, kommt ein Folgesatz, ein logischer, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde und Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also Paulus erklärt, wenn ihr ja schon festhaltet, dass wir eigentlich Gottes Werk sind, dann ist es doch klar, dass Gott größer ist als wir. Aber das, was wir mit unseren künstlerischen Fähigkeiten tun können, das kann ja nicht mehr sein als wir. Nicht wahr? Der Mensch kann nicht mehr leisten, als was er ist. Und darum kann man doch nicht denken, dass diese Statuen da, auch wenn da viel Gold und Silber noch dran ist an diesem Stein, das natürlich ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, aber das kann doch nicht höher sein als wir, das kann doch nicht Gott sein. Ja, das war logisch. Sie haben ihn nicht abgebrochen. Er konnte weitersprechen. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten ihre Schuld bereuen sollen. Jetzt sagt Paulus, mit dem, dass die Völker eben ausgewandert sind von Babel, da begannen die Zeiten der Unwissenheit. Die Völker haben den wahren Gott vergessen und haben sich immer mehr von ihm entfernt und haben ihre eigenen Religionen aufgebaut. Den Hinduismus in Indien und dann die Stammesreligionen in Afrika und diese animistischen Religionen der Kelten und Germanen in Europa und so weiter. Und nun sagt Paulus, aber jetzt ist diese Zeit, wo Gott die Völker so gehen ließ, ist vorbei. Jetzt befiehlt er den Menschen, dass sie alle auf der ganzen Welt, also auch in Athen, ihre Schuld bereuen sollen. Metanoeo heißt Buße tun. Also das heißt man sagt manchmal auch wörtlich umdenken, aber es ist zu schwach, weil umdenken kann bedeuten einfach, man denkt jetzt anders. Es beinhaltet aber eben die Reue über die Schuld, wirklich das Umkehren. Und Paulus sagt nicht, das ist so eine Offerte, die Gott macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt zu Jesus Christus kommen. Nein, er sagt, Gott gebietet. Das ist ein Befehl. Gott befiehlt allen Menschen, sie müssen Buße tun. Warum? Und wenn man es nicht will? Weil, jetzt begründet er wieder, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er das bewohnte Festland richten wird in Gerechtigkeit. Aha, dieser Gott, der Schöpfer ist, der Erhalter ist der Welt, denn er hat auch die Völker geführt auf ihren Wegen. Dieser Gott ist auch der Richter. Und er wird einmal mit den Menschen abrechnen. Alle Menschen werden sich vor diesem Gott, dem unbekannten Gott, verantworten müssen. An welchem er das bewohnte Festland richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt kommt er auf den Mensch gewordenen Sohn Gottes zu sprechen, den Herrn Jesus. Er ist dieser Mann, der gekommen ist, um uns zu retten durch seinen stellvertretenden Tod. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und die Auferstehung, das wusste Paulus, das ist ein Ärgernis bei den Griechen, weil die mit diesem Ausdruck nichts anfangen können und auch nicht wollen. Für sie ist der Körper tot, wenn er stirbt, und da gibt's kein Zurück. Das wäre ein Rückschritt. Er sagt, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt spricht er also über den Retter Gott, der seinen Sohn in den Tod gegeben hat, aber auch auferweckt hat. Jetzt muss er damit rechnen. Jetzt könnte Schluss sein. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Ja, jetzt war Schluss. Aber er hat das natürlich nicht am Anfang gesagt, sonst hätte er die Rede gar nicht halten können. Sondern er wusste, wann man das sagen muss, nämlich dann, wenn man aufhören kann. Und diejenigen, die wahrscheinlich am lautesten gespottet haben und gelacht haben, das waren wohl Epikuräer. Denn die glaubten nicht einmal, wie die übrigen Griechen, an ein Weiterleben nach dem Tod, sondern sie glaubten, auch die Seele des Menschen besteht nur aus Atomen. Das ist Materialismus pur, oder? Genauso wie die heutige Psychologie, die glaubt ja nicht, dass der Mensch noch eine Seele hat zum Körper, sondern die Seele, das sind einfach chemische Abläufe im Gehirn. Und die Epikuräer glaubten also, wenn der Mensch stirbt, dann fällt die Seele auch auseinander, weil alle Atome auseinanderfallen bei der Verwesung. Das war lustig. Auferstehung. Ja, und dann gab es aber Leute, die fanden es gar nicht so schlecht, was der gesagt hat. Also der Paulus ist okay, ja? Das ist schön. Habe ich auch schon mal erlebt, nach einem Abend, dass dann ein Atheist seiner Frau gesagt hat, der Liebe ist okay. Das ist nicht schlecht, oder? Mit solchen Leuten kann man die Bibel lesen. Aber dann lesen wir weiter. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Eine dritte Gruppe bekehrt sich. Und so werden wir immer mit diesen drei Gruppen konfrontiert sein. Es gibt Leute, die spotten und lachen. Es gibt Leute, die sich interessieren. Die können wir zum Beispiel in einen Hauskreis einladen, um mit ihnen die Bibel zu lesen. Und es gibt Leute, die kommen wirklich zum Glauben. Was können wir aus dieser Botschaft lernen? Sehr vieles. Und jetzt möchte ich noch betonen, wie Paulus Gott vorstellt. Er spricht über Gott, den Schöpfer der Welt. Gott, den Erhalter der Welt. Gott, den Retter der Welt. Und Gott, den Richter der Welt. Wir müssen alles in unserer Botschaft weitergeben. Wir können nicht sagen, ja, über den Schöpfer sprechen wir nicht, das ist anstößig. Nein, es ist absolut wichtig, damit der Mensch sieht, ich bin vor Gott verantwortlich. Wenn er mein Schöpfer ist, dann kann er auch sagen, was Recht und Unrecht ist. Und gut, ich habe gegen die Gebote Gottes verstoßen, also bin ich ein sündiger Mensch. Aber Gott ist ein guter Gott, denn er ist der Erhalter der Welt. Er hat auch die Geschicke der Völker geleitet und hat seine Güte darin erkennen können. Und darum, als nächster Schritt, kann man erkennen, ich brauche einen Retter. Denn einmal werde ich Gott Rechenschaft ablegen, Gott ist der Richter. Wir können also weiter daraus lernen, an Bekanntem müssen wir anknüpfen. Paulus hat da den Altar genommen, Zitate von Aratus und Epimenides und so weiter. Verschiedene Anspielungen auf ihr Denken, da wo es korrekt war. Zweitens sehen wir, der Apostel Paulus war auf Verständlichkeit bedacht. Und es war ihm wichtig, Missverständnisse möglichst zu vermeiden. Und er hat logisch erklärt, und so sollen wir auch logisch erklären. Denn die Logik ist in Jesus Christus, dem Logos, begründet. Wir müssen unnötige Konfrontationen vermeiden. Paulus begann nicht mit dem Vorwurf, es wird geoffenbart Gottes Zorn, sondern ich sehe, dass ihr religiös seid. Aber am Schluss kam die Botschaft vom Richter trotzdem. Wir müssen aber nötige Konfrontationen einbringen. Es gibt solche, die unnötig sind, es gibt solche, die absolut notwendig sind. Und es geht darum, dass wir die ganze Wahrheit weitergeben. Nicht wahr? Lukas hat uns eine kurze Zusammenfassung gegeben von dem, was Paulus gesprochen hat. Natürlich war seine Rede viel länger. Aber diese Zusammenfassung zeigt uns, dass alle wesentlichen Elemente waren da drin. Und so können wir lernen, wie wir das Evangelium ganz einfach in 7 Punkten weitergeben können. Also, wir müssen damit beginnen, Gott existiert. Also, anders geht das nicht. Man muss mit der Existenz Gottes beginnen. Gott existiert. Zweitens, Gott ist heilig. Er existiert nicht nur, sondern sein Wesen ist so, dass er absolut gerecht ist. Absolut vollkommen. Gott ist Licht. In ihm ist alles gut und rein und wahr. Aber drittens, der Mensch ist schuldig. Wir müssen erklären, der Mensch ist ganz anders als Gott. Und die Bibel macht uns klar, der Mensch ist grundsätzlich ein Feind Gottes. Römer 5, Feinde Gottes. Und Römer 3, da ist keiner, der Gott suche. Wir sind eigentlich auf der Flucht vor Gott und wir versuchen, Gott möglichst aus unserem Leben zu verdrängen. Und wir haben seine Gebote und seine Gerechtigkeit gebrochen. Und das bezeugt uns auch unser eigenes Gewissen. Und so müssen wir erklären, zwischen Gott und uns Menschen gibt es eine tiefe Kluft durch unsere Sünde. Wir sind von Gott getrennt. Viertens, wir schaffen es nicht. Also wenn wir versuchten, uns irgendwie aus eigenen Anstrengungen zu Gott hinaufzuarbeiten, es geht nicht. Wir können diese Kluft, die uns von Gott trennt, nicht überbrücken. Fünftens, Jesus Christus ist die Brücke. Weil wir nicht zu Gott kommen können, kam Gott von oben her zu uns. Gott hat einen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt. Er wurde Mensch, damit er als Mensch stellvertretend für uns sterben konnte. Es war ein Konflikt. Gott ist heilig, gerecht. Aber auf der anderen Seite ist Gott Liebe. Weil Gott gerecht ist, müsste er uns Menschen verdammen und verurteilen. Auf ewig. Aber weil Gott Liebe ist, möchte er das nicht. Wie kann man die Gerechtigkeit Gottes mit der Heiligkeit Gottes und Heiligkeit Gottes mit der Liebe versöhnen? Nun, am Kreuz wurde das möglich. Gott hat nicht einfach ein Auge zugetan und ist über die Sünde hinweggegangen, wie sich das Menschen manchmal vorstellen. Gott könnte doch einfach die Sünde wegtun und vergessen. Dann wäre er nicht gerecht. Also, Gott muss das Böse bestrafen, aber es gab eine Möglichkeit, wie Gott uns verschonen konnte, indem sein Sohn Mensch wurde und sich mit all denen, die an ihn glauben, identifizierte am Kreuz, konnte Gott ihn strafen anstelle von uns. Und Gott hat ihn geschlagen in den Stunden der Finsternis. Aber nun geht das nicht automatisch. Sechstens, ich muss mich bekehren. Und wir müssen erklären, Bekehrung hat nichts zu tun mit Sekte, sondern Bekehrung hat damit zu tun, wir kehren uns zu Gott. Und zwar mit einer Wende von 180 Grad. Wir sind auf dem falschen Weg weg von Gott und wir müssen 180 Grad drehen, um zu Gott zu kommen. Und das geht nicht automatisch, jeder Mensch muss sich bekehren. Einmal nach einem Vortrag hat mir ein junger Student zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er hätte gedacht, das kommt irgendwann mal so über ihn. Da habe ich gesagt, nein, da kannst du noch lange warten. Quasi. Du musst dich bekehren. Der Mensch muss umkehren. Und nur so, indem wir uns bewusst in der Bekehrung mit Jesus Christus identifizieren, wird uns seine Identifikation zugerechnet. Mit uns. Und so kann Gott uns die ganze Schuld vergeben, obwohl er gerecht ist. Und der siebte Punkt, Leben in der Nachfolge. Dann müssen wir erklären, die Bekehrung ist nicht einfach so die in Empfangnahme eines Tickets für den Himmel, sondern natürlich ist es das, in gewissem Sinn. Aber jetzt geht es darum, um eine verbindliche Nachfolge und diese Nachfolge zeigt, ob die Bekehrung echt war oder nicht. Das bedeutet, ein Gebetsleben führen, regelmäßig die Bibel lesen, verbindlich in einer Gemeinde, einer biblischen Gemeinde dabei sein und so weiter. Das gehört alles mit zum Evangelium. Also ich gehe nochmals zurück, die sieben Punkte. Gott existiert, Gott ist heilig, der Mensch ist schuldig, wir schaffen es nicht, Jesus Christus die Brücke, ich muss mich bekehren, Leben in der Nachfolge. Jetzt machen wir Pause und danach gehen wir weiter zum Thema Rechenschaft ablegen. Wir haben uns im ersten Teil beschäftigt mit dem Missionsauftrag, mit dem Zeugnis ablegen. Und jetzt soll es mehr gehen um das Thema Rechenschaft ablegen, gemäß 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Nun, als Christen werden wir immer wieder herausgefordert mit Fragen und Argumenten. Da wollen wir das Evangelium weitergeben und da sagt jemand, das ist unser Punkt 1 von insgesamt 7 Punkten, es gibt doch nicht nur einen Weg. Alle Religionen enthalten Wahrheit. Oder alle Religionen wollen eigentlich dasselbe. Da kann man doch nicht so engstirnig sein in der modernen Zeit, wo man so aufgeschlossen ist und wissenschaftlich und logisch da zu sprechen von nur einem einzigen Weg. Was sagen wir dann? Nun, wenn wir schon bei Logik sind, ist ein Logikfehler. Die verschiedenen Religionen widersprechen sich. Der Hinduismus sagt, alles ist göttlich, ja? Die ganze Natur. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also Gott ist jemand anders als Himmel und Erde, die Natur. Nun, so könnte man weiterfahren mit allen möglichen Religionen. Die verschiedenen Religionen widersprechen sich. Sie können logischerweise daher nicht alle gleichzeitig wahr sein. Sie schließen einander gegenseitig aus. Das war jetzt wirklich nicht ein schlauer Einwand.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Wie kann ich meinen Glauben überzeugend begründen?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.